So, ihr Lieben, es ist gut, wenn der Heilige Geist wirkt, es ist gut, wenn Gott Platz hat unter uns. Und wir merken das hier, dass Gott wirklich dabei ist, sein Werk zu tun, und Gott freut sich darüber. Und ich selbst, wir haben ja da viel drüber nachgedacht, wir haben darüber gebetet hier, diese Sache. Und ich möchte euch eins sagen, die Tatsache, dass ihr in eurem Herzen den Entschluss gefasst habt, dass ihr sagt, Herr, wir wollen von dir wissen, wie es wirklich richtig geht. Wir wollen, so gut es uns möglich ist, dir nachfolgen und wollen auch helfen, an deinem Reich zu bauen. Diese Haltung, die qualifiziert euch, von Gott Segen zu empfangen. Nicht eure Fähigkeit, nicht eure Dinge, was ihr bisher auf die Reihe gebracht habt oder was ihr vielleicht in Zukunft auf die Reihe bringt, sondern diese Haltung, zu sagen, Herr, wir haben dich lieb, wir haben dich mehr lieb als alles andere. Und wir erlauben dir, dass du zu uns sprechen kannst, wir erlauben dir, dass du dein Haus, dein Reich bauen kannst. Das ist eigentlich die Grundhaltung, mit der überhaupt etwas losgehen kann, von Gott was zu empfangen. Ich möchte mit einem Vers aus dem Wort Gottes beginnen, der ein Stück meine, und ich denke auch, ich kann für meine anderen Brüder und Schwestern reden, unsere Motivation für so ein Seminar demonstrieren möchte. Dieser Vers ist aus dem 2. Korintherbrief, und da schreibt Paulus an die Korinther. Er sagt, nicht, dass wir, also Paulus und sein ganzer Mitarbeiterstab, sein apostolischer Mitarbeiterstab, nicht, dass wir Herren sein wollen oder herrschen wollen über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Oder in der Elberfelder Übersetzung, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Das steht im 2. Korinther im 1. Kapitel, Vers 24. Das ist mir persönlich bei dem Vorbereiten eine ganz große Motivation gewesen und ist es jetzt auch noch beim Predigen und bei all diesen Dingen. Wir hören gerade bei dem Thema Gemeindebau, bei den Dingen Reich Gottes, hören wir viele Dinge. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, viele Dinge, die irgendwie schief sind, wo Dinge gerichtet werden müssen und wo wir tatsächlich zugeben müssen, hier haben wir Fehler gemacht. Und das wollen wir auch nicht unter den Tisch kehren. Und dort, wo Fehler sind, wo auch Sünden sind, die müssen ans Licht, die müssen bearbeitet werden. Aber was wir nicht wollen, dass so eine Beschwernis kommt und sagt, ja, was ist denn jetzt noch alles falsch? Was müssen wir denn jetzt alles noch bedenken? Sondern wir wollen gern Mitarbeiter an eurer Freude sein. Reich Gottes zu bauen hat am Ende, wenn wir es richtig tun, wenn wir richtig mit unserem Herzen zusammen mit Gott Reich Gottes bauen, dann haben wir Freude in unserem Herzen. Dann werden wir das entdecken, dass trotz allen Schwierigkeiten es schön ist. Es in einem gewissen Sinne auch leicht ist. Natürlich werden wir durch Tiefen gehen, und Hartwig hat es auch schon angedeutet, und wir sind auch unter uns in der Überzeugung, dass auch der Aspekt des Leidens oder des Geprüftwerdens noch in der auf uns zukommenden Zeit eine große Rolle spielen wird. Aber selbst das wird nicht unsere Freude am Herrn zerstören. Und das ist das Wichtige. Das ist das, wenn wir nicht in uns eine Freude am Herrn selbst tragen, werden wir über kurz oder lang mit der ganzen Schose aufhören. Wir werden sagen, macht was ihr wollt, ich nicht, ich weiß nicht, ich kaufe mal Haus auf irgendeiner Insel, lasst mich in Ruhe. Aber wenn wir die Freude am Herrn haben, dann werden wir sagen, dennoch wird sich etwas bewegen. Dennoch wird etwas gehen mit dir. Und dieser Vers ist nicht hier alleine zu Ende, dass die Apostel und der apostolische Dienst sagt, wir wollen nicht über euch herrschen. Das heißt wohl, wir wollen euch ermahnen, zumal dieser Vers im 2. Korintherbrief steht. Das ist ein Korintherbrief, wo es einen fetten Streit gab zwischen der Gemeinde in Korinth und Paulus. aber hat gesagt, das Herrschen ist nicht das Erste, sondern wir wollen eure Freude fördern und wir wollen daran arbeiten. Und dann kommt noch etwas, was ich bis jetzt noch nicht vorgelesen habe. Damit ihr, oder denn ihr steht fest im Glauben, oder auch gesagt, damit ihr fest im Glauben steht. Das ist das Ziel, dass wir feststehen im Glauben. Das ist das, was mich bewegt, für diese Woche und was auch zu Hause in unserer Gemeinde mein Part ist oder ein Part der Mitarbeiter, der Leiter ist, dass wir mitarbeiten an der Freude, dass wir Gehilfen sind, dass die Leute, die den Herrn nachfolgen, die mit uns den Herrn nachfolgen, dass sie dort in die Freude und in die Anbindung an dem Herrn herankommen. Werde ich noch einiges sagen, noch genauer dazu. Gut. Ich denke, das haben wir gestern auch so bei verschiedenen Fragen schon gemerkt und auch so zwischen den, in den Pausen und so weiter. Ich denke, wir haben eine hohe Erwartung an diese Tage und wir haben eine Sehnsucht, auch Fragen beantwortet zu bekommen zu der ganzen Geschichte Gemeinde, Gemeindebau. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum sind wir nicht jetzt schon genauer und detaillierter auf diese Sachen eingegangen? Was sind denn nun jetzt Älteste? Was dürfen die? Was sollen die tun? Was sollen die lassen? Wir sind davon überzeugt und haben bewusst so angefangen, wie wir angefangen haben. Zuerst brauchen wir ein wirkliches Fundament von den Dingen im Wort Gottes. Und es beginnt damit, dass das Wort Gottes das Fundament ist, dass wir das stehen lassen müssen. Und wir müssen unsere Antworten aus dem Wort Gottes heraussuchen. Und wir müssen nicht suchen nach Programmen und nach schnellen Antworten. Ich denke, das ist sehr oft unser Problem, auch in Bezug auf Gemeindebau. Wir registrieren, da gibt es irgendein Modell, das hat nicht funktioniert. Also das nächste Modell her, irgendwie. Und Hauptsache schnell, Hauptsache irgendwie kommen wir vorwärts. Aber ich denke, es liegt auch ein Stück an uns Deutschen. Wir sind auch ein Stück die Macher. Wir sind ein Stück die Macher. Da muss alles irgendwie eine Ordnung haben, eine Passform haben. Und also wir wollen das irgendwie einordnen. Und wir wollen auch etwas vorweisen. Wenn wir Fragen bekommen, ja, wer seid denn ihr? Wo trefft denn ihr euch? Was macht denn ihr? Ja, wir heißen so und so und wir sind so und so viele Leute und wir machen das und das. Und schon dieser Gedanke, ja, wer seid denn ihr? Ja, wir sind Menschen, die den Herrn lieb haben und wir treffen uns, damit der Herr Platz hat, in unserer Mitte zu wohnen. Wir beten ihn an. Hä, was seid denn ihr für Typen? Ist bei euch noch alles okay? Und wir müssen Sicherheit gewinnen im Herrn und in seinem Wort. Und wir müssen auch etwas entwickeln, etwas entdecken aus dem Wort Gottes, wo wir sagen, ja, darauf sind wir stolz. Dass wir zuerst den Herrn erheben in unserer Mitte, dass wir zuerst den Herrn anbeten, dass wir alles auf ihn ausrichten und danach gucken wir mal, ob in Name, in Bund oder in Gebäude oder irgendwas nötig ist. Danach, das wird kommen, weil wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes, auch in unserer Lebenshaltung und danach wird er alles dazugeben. Wir glauben und wir haben das auch bei uns die Jahre schon erlebt, dass viele, viele Male Gemeindebau eben an der falschen Stelle angefangen wird. Aber im Kern ist Gemeindebau Lebensbau. Ja, wir bauen an unserem Leben und am Leben der anderen. Gemeinde ist nicht ein Aufbauen von Strukturen, ein Einordnen in irgendwelche Muster. Im Kern ist Gemeindebau ein Lebensbau. Wir bauen an unserem Leben, an unserem Charakter, wir selbst, die wir Verantwortung bekommen von Gott für Leitung und an dem Leben der anderen. Und eine Sache, die uns sehr geholfen hat, war eine Predigt, die Hartwig bei uns in der Gemeinde gehalten hat. Und die höre ich mir von Zeit zu Zeit wieder an. Gemeinde ist ein Ort der Herzensveränderung. Das ist im Kern, was auf uns zukommt, das ist das, was am Ende Mitarbeiter, egal zu was ihr berufen seid, ob ihr apostolisch oder hirtenmäßig oder mehr prophetisch berufen seid, egal ob ihr viel oder wenig macht, einer höheren Position oder niedrigeren, das ist alles erstmal zweitens. Gemeinde ist für jeden der Ort der Herzensveränderung. Das hat uns sehr, sehr geholfen und wir halten uns daran fest und das ist das Wichtige, was wir bei Gemeinde und bei Gemeindebau zu tun haben. Im Einzelnen, denke ich, werde ich im Laufe der Lehre noch tiefer drauf einsteigen. Was uns auch wichtig ist, und so wollen wir das ein Stück jetzt auch weiter zusammenbauen, dass wir nicht in den Fehler verfallen, uns zu sehr in Details und in Detailfragen zu verkriechen und den Überblick über das Ganze zu verlieren. Ich denke, Gott hat die gesamte Entwicklung hier auf diesem Planeten bis zum Wiederkommen seines Sohnes insgesamt im Blick. Und dort ordnen sich so verschiedene Dinge ein. Und das weist uns auch das Wort Gottes. Im Großen und Ganzen können wir so ein bisschen zusammenfassen, dass Gott eigentlich so an drei Schwerpunkten arbeitet mit seinen Zielen hin auf die Endzeit. Und das eine endzeitliche Ziel ist das Thema dieses Seminars natürlich das Wiederherstellen der Brautgemeinde. Weltweit und am Ort, als Ortsgemeinde. Das ist ein Ziel Gottes, was er erreichen wird. Das kann ich hier so sagen, weil ich kenne meinen Gott und er steht zu seinem Wort. Es wird die wiederhergestellte Brautgemeinde geben. Mit den biblischen Merkmalen. Das wird es geben und ich ermutige euch dazu, werft die Flinte nicht ins Korn, hört nicht auf. Es wird es geben, weil Gott hat es versprochen. Nicht ich habe es versprochen, Gott hat es versprochen und Gott steht zu seinem Wort. Und ich bin froh, dass Gott zuverlässiger ist wie ich. Gott wird uns dabei helfen. Gott wird genauso und hat genauso im Blick, dass alle Nationen sein Wort hören werden. Auch das ist ein endzeitliches Ziel. Er wird allen die Chance geben, den Nationen die Chance geben, dass sie die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Und auch das wird geschehen, auch das, dazu ist Gott in der Lage. Er sagt nicht, na gut, 80% haben wir geschafft und na, jetzt wird es schwierig, jetzt kostet es auch mehr, jetzt ist der Sprit so teuer geworden, jetzt kann ich die Leute nicht mehr bis ans Ende der Erde schicken. Bei Gott ist das nicht so. Und Gott kommt ans Ziel mit seinem Volk. Das ist auch ein endzeitliches, ein Fokus, wo der Blick Gottes darauf liegt, wo er sagt, ich werde mein Volk so vorbereiten, dass ich eines Tages die Decke von ihren Augen wegnehmen kann. Und sie werden ihren Messias erkennen, den sie gekreuzigt haben. Und warum erzähle ich das jetzt hier in dem Thema Gemeindebau? Weil ich glaube, dass wir ein Stück erkennen und aufnehmen müssen, dass diese Dinge nicht sich bekämpfen oder konkurrieren, sondern dass die Dinge verzahnt sind. Dass die Dinge miteinander, nebeneinander oder sich helfend oder wie man das auch, oder sich ergänzend, sich benötigend kommen werden und zur Erfüllung kommen werden. Und wir haben oftmals so diesen Hang, das alles auseinander zu dividieren. Ja, du bist so ein Missionsverfechter. Und du bist so ein Israelverfechter und du bist so ein Gemeindeverfechter. Und das lesen wir aber nicht im Wort Gottes, dass Gott das so auseinander nimmt. Und warum wir das auch oftmals so auseinandernehmen, ist, dass wir in allen drei Bereichen natürlich, wahrscheinlich jeder von uns, richtige Fehlhaltungen oder Fehlentwicklungen berichten können. Aber diese Fehlentwicklung, die es da gibt, dass es in Richtung Israel so eine Art völlig ungesundes Phantom gibt oder so eine Ersatzreligion gibt oder dass Missionswerke starten, völlig abgekoppelt von einem geistlichen Hinterland oder von irgendetwas oder dass Gemeinde entsteht, die am Ende so eine Art Manipulationswerk ist, wo man sich Leute gefügig macht. Überall gibt es so negative Dinge und dann sagt man, na, das will ich nicht, dann mache ich lieber das. Und von Gemeinde bin ich enttäuscht, ich gehe jetzt zu einem Missionswerk und dort ist alles irgendwie pleite gegangen, ich bin jetzt nur noch für Israel oder irgendetwas. Wir müssen es lernen, dass Gott diese ganz, Gott überblickt diese ganze Geschichte und bringt die Geschichte zueinander. Und Gott ist überhaupt nicht daran interessiert, dass sich das eine mit dem anderen irgendwie konkurriert oder sich irgendwie bekämpfen würde. Und ich denke, in diese Richtung, da kommen wir, muss man mal schauen, wie uns der Geist wirklich auch führt. Es hat ein Stück auch da zu tun, wer wo arbeitet, hat auch was ein Stück zu tun mit Berufungen. Welche Gemeinde wo stärker involviert ist, Richtung Gemeindebau, Richtung Mission oder Richtung Israel, hängt auch stark mit Berufung zusammen. So viel kann ich vielleicht schon mal vorgreifen, wie jeder von uns persönlich von Gott eine Berufung hat, sind wir auch überzeugt, dass auch eine Gemeinde eine Berufung hat und in dieser Berufung arbeitet und sich auch in dieser Berufung einig ist. Nicht so ein Tauziehen stattfindet in der Gemeinde, also ich will lieber das und ich will lieber das und hin und her und die Ältesten gegen die Diakone und der Pastor gegen dies und das, diese ganzen Geschichten. Weil wir aber in all diesen Bereichen, und jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück auf Gemeinde und Gemeindebau, seit vielen Jahren so viele Fehlentwicklungen haben, heißt das noch lange nicht, dass das Richtige nicht möglich wäre. In der Tatsache haben wir es beim Thema Gemeindebau eigentlich mit ca. 1700 Jahre falsche Bauweise zu tun. Das ist leider so und wir haben dort Dinge über Jahrhunderte, die einfach so sind, wie sie sind. Aber weil sie Jahrhunderte so sind, wie sie sind, heißt das nicht, dass sie deswegen richtig sind. Und weil Dinge, die richtig sind, so scheinbar, jetzt verwende ich wirklich das Wort, so scheinbar schwer herzustellen sind, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes als die Säulen und die Grundlagen auch für Gemeindebau betrachten. Also genauso wie das der Hartwig gestern gemacht hat, dass er sagt, die Hingabe an die Wahrheit und das Wort ist das Wort und Gott ist Gott und wir sind nicht Gott und Gott darf tun und festlegen, was er will und wir nicht. Das ist genauso, will ich das jetzt ein Stück weiter machen. Ich habe da so, mir ist da so beim Beten auch heute Morgen oder gestern Abend schon so eine Sache eingefallen, dass da Hartwig wie so ein Fundament gelegt hat, eine Bodenplatte gelegt hat, wenn wir dort schon scheitern, an den Dingen, die wir gestern gehört haben, wenn wir dort nicht übereinstimmen mit den Dingen, die der Hartwig gestern uns gesagt hat, dann können wir eigentlich schon einpacken. Und ich möchte heute auf diese Fundamentplatte so eine Art Fachwerkhaus errichten. Also die Säulen, wie so ein Fachwerkhaus, wie wir das hier vielleicht auch sehen, aufstellen die Eckpfeiler, wo wir genau so sagen, ich möchte von den Dingen reden, die nicht verhandelbar sind. Wo wir sagen, das ist Wort Gottes, entweder wir sehen das so oder wir reden nicht von Gemeindebau, jedenfalls nicht von dem Gemeindebau der neutestamentlichen Gemeinde, wo wir reden dann nicht von der Ekklesia, von den Herausgerufenen. Und wie gesagt, zuerst muss das richtige Fundament gelegt werden, sonst verbietet Gott das Weiterbauen. Ich komme da noch dazu, ich belege das noch mit Versen aus dem Wort Gottes. Zuerst müssen die richtigen Fundamente gelegt werden, sonst verbietet Gott das Weiterbauen. Und das ist sehr wichtig und das ist einer der Fehler, die oftmals gemacht werden. Wir haben eben die Anfangsgründe der Lehre nicht richtig gelegt. Wir eiern dort rum, wir entziehen uns dort den Dingen, wo es auch mal zwickt, wo es auch mal wehtut und sagen, jetzt bauen wir weiter. Und dann haben wir ein ganz bröseliges oder ein ganz kleines Fundament und dann wollen wir groß aufbauen danach und sind zu Tode betrübt, wenn es dann einstürzt. Aber rein von der Statik her, rein wenn man das, weil das ist ein sehr schönes Bild, dieses Bild vom Bau, weil benutzt es auch die Bibel, dass wir ein Bauwerk Gottes sind, zusammengefügt, aufgebaut. Auf was wir aufgebaut sind, alles, das wollen wir alles noch sagen. Und aber wir haben gemerkt, dass nicht das schnelle Vorankommen wirklich etwas bringt, sondern dass wir die Fundamente legen, dass wir in den Dingen der Grundlagen übereinstimmen, dass wir dort nicht nachlässig sind als Leitung, sagen, wir werden das nicht akzeptieren. Wir werden keine Kompromisse anfangen zu schließen. Auch noch so wichtige Dinge, gerade wenn Leute in der Gemeinde sind, die zum Beispiel finanziell recht gut gestellt sind. Alle solche Sachen, solche Verführungen, wo wir sagen, wenn der jetzt keinen Zehnten mehr gibt in die Gemeinde, wenn sie denn allen Zehnten geben in der Gemeinde, dann werden wir mal nichts sagen. Also das sind alles solche Sachen, jetzt komme ich schon so ein bisschen tiefer rein. Also wir müssen eine Sicherheit als Leiter und oder als die Gemeinde bauen wollen, müssen sagen, das Wort ist das Wort, die Wahrheit ist die Wahrheit und wir werden dort nicht abrücken und wir werden auch keine Angst haben, wenn das scheinbar langwierig ist. Am Ende kommt Gott. Am Ende kommt Gott und sagt, gut gemacht oder du guter Knecht oder sagt, was warst du für ein fauler Knecht. Also das ist eine wichtige Sache. Ich möchte jetzt noch einmal noch ein Stück darauf eingehen, bei dem Thema Gemeindebau, mit was wir es denn eben 1700 Jahre zu tun haben, was sich so tief eingeprägt hat und was es jetzt uns so scheinbar so schwer macht, die Dinge zu verabschieden. Aber wenn wir dort nicht an die Wurzeln herankommen und dort das nicht rausreißen, werden wir immer irgendwie an Grenzen stoßen. Und eine so eine Sache, die sehr zeitig Einzug gehalten hat in die Gemeinde, ist das griechische Denken. Es hat sich am Anfang bei der Gemeinde war es ganz klar, dass eine komplette Hinwendung zu Jesus Christus und nur er ist der Maßstab. Und das ging über Buße und über die Dinge, die wichtig waren. Ich werde es anhand der Apostelgeschichte nachher noch aufzeigen, wie wirklich Gemeinde entstand und was da für Maßstäbe sind, die heute noch gelten. Aber über die Jahre hat sich so ein Dualismus eingeschlichen, es hat sich die Philosophie eingeschlichen. Man hat angefangen, neben Gott noch etwas dazu zu stellen. Man hat angefangen, die Gebote zu schmälern, dass Gott das absolute Maß aller Dinge ist. Man hat halt das getan, wie es Paulus selbst in Griechenland erlebt hat. Als er dort war, ging er dort durch die Straßen und schaute sich die ganzen Götter an. Und sie haben natürlich auch ganz liebevoll ein Altar aufgestellt für den unbekannten Gott. Ist das nicht lieb? Das sind alle bedacht und jeder hat so ein bisschen seins und jeder darf das haben und wir sind da ganz friedlich nebeneinander. Das ist griechisches Denken. Ein Dualismus, nicht es die Wahrheit, es gibt nur Gott und er allein. Das ist schon vor Jahrhunderten abgeschafft worden. Und das ist das, was zurückkehren muss in unsere Denkweise, was zurückkehren muss in die Fundamente, in die Eckpfeiler von Gemeinde. Sonst brauchen wir gar nicht anfangen, diese Fachwerkbauten auszumauern. Weil dann fehlen die Balken. Versucht das mal vom Bau her gesehen. Wenn wir die Eckbalken weglassen und dann bauen wir die Felder aus, das macht immer wieder fort. Da gibt es ein paar Dinge, das Fundament, da gibt es den Ringanker, die Verbindung von der obersten Halteform nach unten zum Fundament, damit das ganze Bauwerk sich nicht verwinden kann, damit das Bauwerk den Dachstuhl tragen kann. Das sind alles Dinge, die können wir nicht weglassen. Und im normalen Leben ist es uns auch logisch, keiner würde ein Haus zu bauen, aber wir glauben, wir können das Gemeindehaus zu bauen. Und deswegen müssen wir da lernen. Auch ein wichtiger Punkt, der sich seit vielen, vielen Jahren eingeschlichen hat in die Gemeinde, ist diese ganze Auffassung dieser ganzen Humanismus-Geschichte. Der Humanismus ist ein ganz, ganz böses Gift, was mit eine Ursache ist, dass es Gemeinden zerlegt, zerstört. Weil das ist diese Sache, in allererster Linie ist der Humanismus, im Kern sagt er, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das Ich rückt auf den Thron. Nicht Gott, sondern das Ich. Und jeder darf einmal, und ich bin doch, in der Gemeinde ist jeder etwas wert. Aber es kann nicht jeder seinen Willen durchsetzen, vor allen Dingen nicht dann, wenn der Willen nicht mal mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das geht einfach nicht. Und Gemeinde ist kein, ist keine Demokratie, sondern Gemeinde ist ein Königreich. Da gibt es ein Haupt, der ist der Chef. Das ist unser Vater im Himmel und die Bibel sagt, dass er seinen Sohn eingesetzt hat, Jesus Christus, als das Haupt über die Gemeinde. Und er gibt, und unter ihm gibt es Menschen, gibt es Berufungen, gibt es Ämter und Dienste, die an ihn Rechenschaft geben und an das Haupt kontrolliert, beaufsichtigt werden, sich unterordnen unter das Haupt. Und Humanismus, das ist so eine breite Plattform. Wir stimmen alle mal ab und wir wählen jetzt den Gemeindevorstand und jeder darf mal. Und das sind Dinge, die sich in der Gemeinde eingeschlichen haben. Und wir müssen dort aufpassen. Wenn wir sagen, in der Gemeinde gibt es keinen Humanismus, wenn wir sagen, es gibt eine Spitze, es gibt jemand, der etwas zu sagen hat, dann wird, ja, dann passiert doch, dass da einer irgendwie sich überhebt oder da kann doch etwas Negatives passieren. Wir reden davon, dass jeder unter der Autorität Jesus steht. Jeder hat diese Haltung der Belehrbarkeit, auch in der Leitung, der Kontrolle, wie das aufgebaut ist. Da kommen wir noch zurück. Ich will das erstmal allgemein sagen, dass das überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun hat, obwohl das so Einzug gehalten hat. Aber das ist nicht Gemeinde. Und eine weitere Sache, was seit vielen Jahrhunderten in der Gemeinde ist und überhaupt nichts mit Bibel zu tun hat, dass nach vielleicht so 300 Jahren, ich bin geschichtlich nicht ganz so gut bewandert, die Organisation, wie wir Gemeinde organisieren, das kommt aus dem Römischen Reich. Das hat die Kirche, das hat die Gemeinde sich verführen lassen, das zu übernehmen. Wir kennen das, wenn ihr ein kleines wenig Geschichtswissen habt, kennen wir das, der Imperator an der Spitze. Und der hat dann seine Vasallen um sich herum, seinen Rat, der dann die Dinge abnickt, die er so entscheidet. Und er hat nach unten hin dafür gesorgt, dass sein Wille sich durchsetzt. Und diese römische Organisation, die hat keine Teamleiterschaft im Sinn. Kein Miteinander, sondern einer ist der Chef, einer ist der Größte. Und das Wort Gottes sagt das aber anders, dass wir hinsichtlich unserer Errettung unter ihm gleich sind. Unter Gott sind wir gleich, hinsichtlich unserer Errettung, hinsichtlich unserer Liebe, wie wir geliebt sind von ihm, sind wir gleich. Es gibt dann verschiedene Strukturen, die mit unseren Berufungen und mit den Ämtern und mit den Gaben zusammenhängen, wo es sehr wohl Unterordnung gibt. Aber das ist etwas, damit das Reich Gottes funktioniert, das ist nicht herrschen, wie das in der römischen Organisation so war. Und ich habe ein Zitat, was ich schon in vielen Lehren und Predigten verwendet habe, von Leonard Ravenhill, das mir sehr gut gefällt, weil es leider zurzeit die Tatsache beschreibt, dass der Leib Christi eben schon so weit unter der Norm oder hinter der Norm des Wort Gottes zurückgefallen ist, dass es heutzutage abnorm erscheint, wenn wir wieder zu der Norm zurückkehren. Es erscheint abnorm, wenn wir aus falschen Bündnissen austreten, wenn wir falsche Einheiten nicht mitmachen. Es scheint abnorm, wenn wir die Dinge des Wortes Gottes umsetzen, eins zu eins umsetzen. Aber das erscheint nur so abnorm, weil wir schon so weit weg sind. Es ist nicht der Grund, weil das, was hier in diesem Wort geschrieben steht, so völlig nicht passend ist und so völlig nicht funktioniert, sondern weil wir so weit weggekommen sind. Und daraus ergibt sich, habe ich auch ein sehr schönes Zitat mal gefunden von Derek Prinz, aus dieser Tatsache ergibt sich diese Sache, dass es falsch ist zu glauben, wir könnten die Probleme unseres Landes lösen, ohne zuerst die Probleme innerhalb des Leibes Christi zu lösen. Und Habisch, das ergänze ich oder das wiederhole ich jetzt, was Habisch eben da gestern gesagt hat. Zuerst schaffen wir Ordnung im Hause Gottes. Dort schaffen wir zuerst Ordnung und dann von dieser erstarkten Gemeinde heraus, von dieser gefüllten Gemeinde, dazu gehören, dass das, was wir zum Beispiel heute Morgen oder was wir so in den Lobpreiszeiten machen, das ist Gemeindestandard. Das ist das, was die Nachfolger Christi brauchen innerhalb der Gemeinde, dass sie den Herrn erkennen, dass sie den Herrn begegnen, dass sie gefüllt sind. Und aus dieser Füllung heraus fließt etwas über, wo dann, wie es in der Apostelgeschichte stand, und sie waren geachtet beim ganzen Volk. Wir bemühen uns nicht auf diesen falschen Fundamenten, auf diesen ganzen Gleichmacherei, auf dieser Ähnlichkeit zur Welt, bemühen wir uns dann die Christen in die Politik. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Natürlich braucht es Menschen mit Gottesfurcht in verantwortlichen Positionen. Da sind wir total dafür. Und wo das machbar ist, sind wir dankbar, wo solche Leute an Schaltstellen in unserem Land sitzen können und in Zukunft auch noch sitzen müssen, unter Umständen. Aber zuerst ist die Gemeinde in Ordnung. Zuerst ist die Gemeinde ein Vorbild. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Und dort, wo wir kein Vorbild sind, dann brauchen wir auch anderes nicht zu verändern. Also möchte ich nochmal etwas tiefer drauf eingehen und etwas nochmal in unserer Gedanken zurückholen, die jetzt, wenn ich die so nenne, oder ich habe mir das selbst bei der Vorbereitung ein Stück vorgelesen, das ist ja eigentlich ist das normal, also was müsste man eigentlich nicht nochmal sagen. Aber wo wir, wenn wir uns ehrlich im Land umschauen, wenn wir Gemeinde im Land anschauen, dann müssen wir sagen, tatsächlich, wir müssen diese Dinge wieder nennen. Ich möchte ein paar, ich habe jetzt hier 6 verschiedene Punkte, wo ich sage, was macht denn die Gemeinde aus? Was ist denn eine Vereinigung, was denkt oder was glaubt oder was sagt, worauf ist denn eine Gemeinde gegründet, die wirklich die Ekklesia ist, die Herausgerufenen? Nämlich die Brautgemeinde, die Jesus einmal wieder heiratet, die hat, da gibt es Eigenschaften, da gibt es Sichtweisen, worin sie übereinstimmen. Und diese Eckpfeiler sind absolut unverhandelbar. Und ich fange da mal an. Das erste ist der Absolutheitsanspruch Gottes. Der Absolutheitsanspruch Gottes. Alles, wer das nicht stehen lässt, fällt schon raus bei dem Thema Ekklesia, Brautgemeinde. Das können wir alles, das ist so ein Ausschlusssystem. Wir betrachten uns mal das, was jetzt Wort Gottes sagt und können das mit völliger Kühnheit sagen, das hat sich. Dort bei dem Absolutheitsanspruch, zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 3, dort steht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, finden wir natürlich noch eine breite Mehrheit. Weil da gibt es schon noch viele, die uns da zustimmen und sagen, ja klar, wir kennen ja nicht Allah und Buddha und alles. Wobei das heute eben, wir haben das gehört, das ist schon lange nicht mehr so, dass wir sagen, naja, damit können wir nicht eins sein. Das ist schon lange nicht mehr, also... Aber dort gibt es noch viele Bereiche, aber es gibt noch einige Merkmale, wo wir merken, wie die Eckpfeiler Gottes schon weggesenzt wurden, abgesägt, abgeschafft wurden. Das nächste, was so ein Merkmal, ein Zeichen einer Ekklesia, einer herausgerufen sind, das ist die Anerkennung der Dreieinigkeit. Das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da merken wir, dass wieder schon die Dinge geschmälert werden. Das Wort Gottes redet Matthäus 28, Vers 19 davon, von den Taufen. Sie werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufen heißt, ich sterbe, mein altes Leben stirbt und es steht auf das, was von Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist in uns. Und alles, was den Heiligen Geist ablehnt, können wir vom Wort Gottes her nicht mehr in die Ekklesia einordnen. Und wir merken schon wieder, oder wird es dann schon, ja gut, also bei dem Absolutheitsanspruch, da gehen wir noch mit. Aber da kenne ich welche, das sind doch eigentlich so gute Leute. Wir reden hier nicht über die Leute, wir urteilen hier nicht über Leute, wir betrachten das Wort Gottes und sagen, so will Gott Gemeinde haben. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir dort mitwollen. Das ist absolut wichtig, dass wir das sehen, dass wir dort eine Entscheidung treffen müssen. Es gibt noch viele mehrere Stellen, die das belegen, die Anerkennung der Dreieinigkeit, dass Jesus mit dem Vater eins ist und all diese Dinge, Johannes 10, Vers 30, Matthäus 16, Vers 15 und 16, das sind Dinge, wo ganz klar herausgestellt wird, dass wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht trennen können. Johannes 15, 26 zum Beispiel, wenn der Beistand, der Heilige Geist kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir, also von Jesus, Zeugnis geben. Also hier in diesem einen Bibelvers ist diese Verzahnung auch ganz deutlich genannt. Der Vater im Himmel, der, wo Jesus wieder hingegangen ist, der wird den Heiligen Geist senden. Und diese Dinge können wir einfach nicht auseinandernehmen. Und dazu gehört in diesem ganzen Bereich bei Anerkennung der Dreieinigkeit natürlich auch Anerkennung der Gaben Gottes. Anerkennung von Jesus Christus als dem Haupt der Gemeinde. Das sind all diese Dinge, die wir damit meinen. Dann vertiefe ich diesen Punkt, was noch so ein Merkmal dieser Ekklesia ist, dieser herausgerufenen Gemeinde, dass eine persönliche Beziehung besteht zu allen drei Personen der Dreieinigkeit. Die Leute, die in die Gemeinde gehen, die in der Gemeinde sind, die dort mitgehen, die haben, oder ich sag's mal wenigstens in einer ganz vorsichtigen, die haben den Entschluss gefasst und den Willen, ich will mit allen drei Personen der Dreieinigkeit eine persönliche Beziehung haben. Meinem Vater, mit dem Sohn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Das sehen wir auch am Wort Gottes, dass die Männer Gottes das auch so gemacht haben. Das war normal. Mose zum Beispiel. Von Mose ist geschrieben, mit dem redete Gott ein Mann, wie mit einem Mann mit seinem Freund redet. Das ist biblischer Standard. Wir haben da nicht irgendwo einen unnahbaren Gott, der im höchsten Fall, wenn er mir schon begegnet, mit einer dummen Stimme begegnet, was ich noch alles falsch gemacht habe, sondern Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Und Gott möchte, wir sind ja hier dabei, dass wir euch lehren wollen über Gemeindebau, Gott ist dabei, das wiederherzustellen. Das ist das, was in Existenz kommt, inmitten der Gemeinde, dass die Menschen sagen, Gott ist mein Freund, Gott redet zu mir. Abraham zum Beispiel auch, wurde ein Freund Gottes genannt. Warum wollen wir an der Stelle stehen bleiben? Ja, Abraham, ich bin ja nicht Abraham, ich bin ja bloß der Frank. Ja, mit Abraham war Gott befreundet. Nein, Gott will auch mit mir befreundet sein. Gott will auch mit dir befreundet sein. Und das sind Dinge, das sind Eckpfeiler, die müssen stehen. Das muss Standardlehre sein, Standardansicht sein in der Gemeinde. Sonst funktioniert es nicht. Sonst brauchen wir nicht weiterzubauen. Eine ganz wichtige Frage, und ich denke, die spricht uns auch aus dem Herzen. Johannes 21, Vers 15. Jesus fragt seinen Nachfolger Petrus, liebst du mich? Nach einer Situation, wo er versagt hat. Ich liebe diese Stelle so sehr, weil ich weiß, weil ich das nachvollziehen kann. Es gibt so viele Stellen in unserem Leben, wo wir sagen, oh nein, Gott, ich habe dich wirklich enttäuscht. Und Jesus sagt nicht, siehst du, ich habe gewusst, dass du es nicht schaffst. Sondern Jesus kommt und sagt, weißt du, was ich wissen will? Ich weiß, wir lassen das mal beiseite. Ich weiß, was geschehen ist. Ich war dabei. Es hat mir natürlich auch wehgetan, aber weißt du, was jetzt noch übrig ist? Ist die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ja. Und er ist dreimal gefragt worden. Und Petrus hat gesagt, du weißt doch, wie es in meinem Herzen aussieht. Und dann hat Jesus gesagt, weißt du, weil du mich liebst, dann gebe ich dir wieder eine Aufgabe für mein Reich. Das muss in der Gemeinde da sein. Dass auch Menschen, die sagen, ich habe daneben gelegen, ich habe Jesus enttäuscht, ich habe meine Leitung enttäuscht oder irgendetwas. Die Frage, wie es weitergeht und ob es weitergeht, entscheidet sich an der Frage, wenn Jesus sagt, liebst du mich? Bist du bereit zu sagen, es war falsch? Bist du bereit, dich da heilen zu lassen, dir das wegnehmen zu lassen? Und wenn er sagt, ja, es ist alles, es ist nichts mehr übrig, außer dass ich dich lieb habe, dann sagt Jesus, okay, dann gehen wir weiter. So ist Jesus. Da rechnet nicht ab, da macht nicht ein großes Buch mit Kontoführung und sagt so, jetzt rote Zahl unten rechts. Das hat doch nicht gelangt, sondern hat gesagt, liebst du mich noch? Okay, das zu diesem Punkt, dass das in Eckpfeiler ist, eine persönliche Beziehung zu allen drei Personen der Dreieinigkeit. Und wenn ich zu Jesus keine persönliche Beziehung habe, dann werde ich nie dazu kommen, zu dieser Innigkeit, wo er mich vielleicht in meinem größten Schmerz, vielleicht in meinem größten Versagen noch fragen kann, liebst du mich trotzdem? Das nächste möchte ich nennen oder vielleicht sogar von gestern auch nochmal wiederholen, weil das sind ja Dinge, die aufeinander aufbauen, sich miteinander verbinden. Aber auch in der Gemeinde ist das ganz klar, die Anerkennung der Schrift als von Gott eingegeben, alleingültig und wahr. Wenn irgendeine Gemeindeleitung irgendwie gefragt wird zum Wort Gottes und zu der Bibel, gibt es nur eine Antwort von Menschen, die in der Ekklesia stehen. Das Wort Gottes ist allein von Gott eingegeben, es ist gültig und es ist wahr und es ist umfassend und alles, was da drin steht. Es ist vielleicht möglich, und das glaube ich schon, dass da einige so unter uns sind, sagt, es gibt Dinge, die Zusammenhänge verstehe ich noch nicht ganz. Das gibt uns aber nicht das Recht, wenn du Zusammenhänge aus dem Wort Gottes noch nicht verstehst, gibt dir nicht das Recht zu sagen, so funktioniert es nicht. Oder das ist nicht richtig. Oder dann musst du sagen, es tut mir leid, meine Weisheit, meine Erkenntnis reicht noch nicht, um das richtig auszulegen. Das Wort in sich darf ich deswegen nicht ablehnen, weil ich mit meinem kleinen bisschen Gehirn das nicht erfassen kann, was sich Gott da gedacht hat. Wir sollten da aufpassen, wie wir damit umgehen, vor allen Dingen, wenn wir Dinge nicht verstehen. Und uns ist das auch in unserer Gemeindeleitung passiert und Dinge, und wir haben einfach gesagt, hierzu werden wir jetzt noch keine Entscheidung treffen, weil wir in dieser Situation, die wir hatten in der Frage, haben wir gemerkt, dass das ja nicht einmal eine spruchreife Sache war in unserer Gemeinde. Wir hatten das noch gar nicht zu entscheiden. Wir waren herausgefordert, mal an irgendeiner Stelle, um zu sagen, darf eine Frau ein Ältester werden? Wir hatten das Problem noch gar nicht. Aber irgendwie kam das hoch und kam das, und wir haben uns zermattert und haben gesagt, was machen wir denn jetzt und alles? Und wir sind zu diesem damaligen Zeitpunkt zu keinem Erkenntnis gekommen, und da haben wir gesagt, okay, wisst ihr, was wir machen? Wir stellen diese Frage einfach zurück. Wir warten jetzt erstmal damit, weil wir das in dem Problem noch gar nicht haben jetzt. Und das ist legitim, das gefällt Gott im Wesentlichen mehr, wenn wir sagen, Freunde, da habe ich jetzt keine Antwort, das weiß ich nicht. Als zu sagen, als dann unseren Menschenverstand zu Rate zu ziehen und mit Menschenweisheit zu versuchen, irgendwas zusammenzubasteln. Dann lasst, das ist eine Frage von Demut. Ob wir sagen können, natürlich, ein Leiter, Gott hat nirgendwo gesagt, ein Leiter muss immer und überall die richtigen Antworten haben. Und wenn das ein Leiter nicht hat, dann ist er nicht berufen zur Leiterschaft. Ich meine, wenn ein Leiter nie eine Antwort hat, gut, würde ich mich vielleicht mal liebevoll beten und sagen, Bruder, vielleicht ist deine Aufgabe woanders. Aber dieser ganze Druck, ich muss ja jetzt alles wissen, das musst du nicht. Gott weiß alles. Und Gott wird zu seiner Zeit für uns alle das offenbaren, was wir in dem Moment unseres Abschnittes brauchen. Das, ja, da fällt ein riesen Druck ab, auch von uns. Und wir können in der Gemeinde uns auch ein Stück zurücklehnen. Wir können, das ist auch ein, wir von Gott gewollte Art, auszuruhen, zu entspannen, erstmal abzuwarten. Das ist auch Gott. Es gibt auch den Punkt, wo es sagt, jetzt gilt's, volles Gewürz, jetzt machen wir los. Das gibt's auch. Aber wir neigen dazu, immer die extremen Geschichten zu haben. Von einer Leitplanke dummern wir an die andere Leitplanke. Und wir haben jetzt irgendwas verkehrt gemacht und dann dumm, pff, in die andere Seite. Und das, oh, das war jetzt wieder verkehrt. Länger rum, dumm, wieder rüber in die andere Geschichte. Gottes Art, mit uns zu gehen, ist ein Fahren in der Mitte der Straße. Ein entspanntes, ausgewogenes Fahren auf der Mitte der Straße, was uns Sicherheit macht. Da geht der Airbag nie so oft auf und alles. Das ist alles irgendwie ein bisschen gezögert. Das heißt nicht, etwas zur Ruhe zu kommen, entspannt zu sein, heißt nicht, die Wahrheit zu beugen. Also wir müssen das auseinanderhalten. Das wird dann immer so gesagt. Ja? Und das ist eben auch, Leute sehen etwas Falsches und wollen, und das ist auch falsch und es muss abgestellt werden in der Gemeinde oder in meinem Leben. Und die Lösung ist dann irgendeine Religiosität. Was wird dann, hauen wir alles aus, wir verbrennen alles, wir machen alles. Es gibt Dinge, die haben in unserem Haus nichts zu suchen, die müssen wir verbrennen, die müssen wir raushauen. Aber dass dann gleich jeder Dannebaum vom Teufel ist, da ist, sicherlich haben wir mit dem ganzen Herkommen von verschiedenen Traditionen nichts zu tun. Aber, also ich habe kein Problem, an den Tannenzweig Lichtel aufzustecken und zu sagen, es ist ein schöner Advents- oder ein schöner ein Winterabend. Das, da hat Gott nichts dagegen, was zu entspannen. Er hat was dagegen, wenn wir nicht begreifen und dann auch nicht wollen, dass wir sagen, das hat einen Ursprung, der nicht von mir kommt und wir sind dann nicht bereit, das wegzuhauen. Weil wir die Angst haben, wie soll ich denn das meiner Schwiegermutter erklären? Oder irgendetwas. Wir haben mehr Angst vor unserer Schwiegermutter oder vor irgendwelchen anderen Leuten wie vor Gott. Und das ist ein Fehler auch in unserem Leben und auch im Gemeindebau. Steht nicht hier, kann ich es irgendwie. Okay. Ja, diesmal haben wir es aufgenommen. Ein weiterer Eckpfeiler, der ganz, ganz wichtig ist. Jesus Christus ist das uneingeschränkte Haupt der Gemeinde. In Jesus ist alles gegründet, als Haupt über alles, als Haupt über der Gemeinde. Epheser 1, Vers 22. Epheser 4, Vers 15, Epheser 5, Vers 23. Nochmal von vorne, Epheser 1, Vers 22. Die Stelle können wir gerne lesen. Es kann auch sein, dass sie nachher nochmal kommt, weil ich dann noch ein bisschen tiefer drauf eingehe, aber ich lese die mal. Das ist wirklich eine ganz wichtige Kernstelle. Ich lese gleich mal, ich kann sein, dass es auch nochmal kommt, das ist aber nicht so schlimm. Ich lese gleich mal Epheser Epheser 1, Vers 22. Habe ich hier Fehler gemacht? Ach so. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus, ihm ist alles untergeordnet unter seine Füße, ihm ist alles unterworfen und er ist das Haupt über alles, über der Gemeinde. Das ist biblischer Standard. Die anderen Stellen, die ich hier noch hatte, vorhin etwas langsamer jetzt, Epheser 4, Vers 15. Überhaupt der Epheserbrief befasst sich sehr damit, mit diesem Thema. Epheser 5, Vers 23 und auch im Kolosserbrief 1, Vers 18. Jesus Christus ist das uneingeschränkte Haupt der Gemeinde. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der mir am Herzen liegt, der die Herausgerufene, die Ekklesia, bezeichnet. Und zwar hängt das zusammen mit dem Zugang zur Gemeinde. Wer darf in der Gemeinde sein? Und da gibt es erstmal eine allgemeine Geschichte und dann können wir da noch tiefer darauf eingehen, zu dem ganzen Thema Mitgliedschaft und so weiter. Aber Zugang in die Gemeinde, in die Ekklesia, in die Brautgemeinde, gibt es nur über die Tür, über Jesus Christus. Das ist dann der sechste Punkt. Also der fünfte war Jesus Christus, das uneingeschränkte Haupt der Gemeinde. Und der sechste Punkt, Zugang in die Gemeinde, nur über die Tür. Jesus Christus ist die Tür. Anerkennung der Schrift als von Gott allein eingegeben, allein gültig und wahr. Johannes 10 möchte ich mal die Verse 1 und 9 vorlesen. Wer nicht durch die Tür, Jesus, in die Schafhürde, bezeichnet die Gemeinde, hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Was meinen wir damit? Zugang in die Gemeinde nur über die Tür Jesus Christus. Das wäre in sich eigentlich eine eigene Lehre. Ich will das nur kurz anreißen. Das heißt im Kern, nun lebe nicht mehr ich selbst, wie es Paulus sagt, sondern Jesus Christus lebt in mir. Wenn ich mich zu Jesus Christus bekehre, dann füge ich ihn nicht einfach zu meinem Leben hinzu, sondern dann gebe ich mein Leben an ihn ab. Er Chef, ich nix. Er sagt, wo es lang geht und ich führe aus. Weil ich Vertrauen habe, er schickt mich nicht irgendwo hin, wo ich mir das Genick breche. Das ist so eine Grundgeschichte. Wieso? Das ist wieder Humanismus. Wieso? Er Chef, ich nix. Nun, was ist denn das jetzt hier? Ich doch was. Ich kleines Mann, ich darf auch. Mit dieser Haltung können wir im Reich Gottes nichts erreichen. Dort werden wir stranden, dort werden wir nicht vorwärts kommen. Jesus Christus ist die Tür, das heißt, ich gebe mein Leben an ihn ab. Ich tue Buße über die Dinge, die falsch gegangen sind. Ich lasse mich eintauchen. Ich lasse mich taufen, wie das Wort Gottes es sagt. Wenn ich dort schon mein Problem habe, dann gehe ich nicht durch die Tür Jesus Christus und damit ist jeder, der das nicht tut, ein Dieb und ein Räuber. Es ist so, weil es das Wort Gottes so aussagt. Ich kann nicht über den Zaun klettern und dann haben wir die Gemeinde voll mit Dieben und Räubern, weil wir dort schon an den Grundpfeilern gar nicht aufpassen, was denn eine Ekklesia ausmacht, eine Gemeinschaft der Herausgerufenen. Weil wir dort schon sagen, ja, das ist halt deine Meinung, unsere Meinung wäre die, weil wir haben das so gelesen, aber du musst das ja nicht so extrem sehen, das ist auch schön und außerdem kannst du so schön Piano spielen und das wäre ja schade, wenn du nicht mehr da wärst und alles. Nein, das Wort Gottes ist das Wort Gottes und dann ist es egal, was der Mensch kann und wie die aussehen oder ob man mit dem branden kann oder was weiß ich. Es geht durch die Tür oder du musst noch draußen warten. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil, und davon sind wir alle, die wir hier das Seminar auch vorbereitet haben, weil wir überzeugt sind, dass in der letzten Zeit Situationen auf uns zukommen werden, die uns dermaßen herausfordern, dass wir nicht verführt werden, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir nicht verzagt sind, dann müssen Minimum diese Grundlagen stehen. Minimum, wenn ich dann noch anfange, ob Jesus Christus wirklich der Weg und die Wahrheit ist, dann, wenn wirklich Dinge kommen, auf uns zukommen, wo ich herausgefordert bin, und ich fange dann noch dort an zu zweifeln, dann sieht es ganz schnell ganz dunkel aus. Und das ist eine Herausforderung für alle in der Gemeinde. Das ist eine Verpflichtung von Leiterschaft, die Leute dort fit zu machen. Sagt, das ist, was ist der Grund, was ist, wenn du irgendeinen aus deiner Gemeinde wächst und du sagst, was ist das ewige Leben, was ist das ewige Leben, der sagt, weil ich Jesus kenne. Dich zu kennen, Hartwig hat gestern als Einstieg diesen Bibelvers gebracht. Das ewige Leben ist, dich zu kennen. Das muss ganz sehr verwurzelt sein in unserem Herzen. Und das bringt eben auch Sicherheit. Das Wort Gottes, fest auf das Wort Gottes gegründet zu sein, bringt uns Sicherheit. Viele Geeiereien, auch in der Gemeinde im Leib Christi ist, weil wir das Wort Gottes eben nicht kennen, schmälern, irgendwie verändern. Also ich hoffe, Ihr könnt da mit uns da übereinstimmen, weil ich denke, dass das Wort Gottes eben auch so ganz klar da spricht. Jesus hat uns das vorhergesagt. Jesus hat gesagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist wirklich wichtig. Wenn Jesus selbst uns schon warnt, dass uns niemand verführt, dann sollten wir das wirklich wahrnehmen. Ich bringe jetzt hier, weil das auf meinem Zettel hier steht, ein schönes Zitat von einem bekannten Bibellehrer, Hartwig Henkel. Ich habe das aus einem deiner Bücher, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass das wirklich wichtig ist. Hartwig hat einmal geschrieben, ich bin davon überzeugt, dass die Entwicklung der nächsten Jahre für uns alle einschneidende Veränderungen bringen wird. Und wir haben die Wahl, uns heute darauf einzustellen und vorzubereiten oder morgen von den Umwälzungen überrascht und beiseite gedrückt zu werden. Das ist eine wichtige Sache. Es kommen Dinge, die drücken uns dann beiseite. Und das können wir nicht sagen, ja, ich hatte keine Zeit, Bibel zu lesen. Ich hatte keine Zeit, eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist und mit dem Herrn zu haben. Und es war so viel zu tun. Wenn du beiseite gedrückt wirst, gibt's an der Stelle wird dann nimmer diskutiert. Und was wir auch noch wissen müssen, Satan ist nicht fair. Er sagt, ach so, du hast immer Überstunden gemacht. Ach so, deine Frau war nicht ganz deiner Meinung oder umgedreht. Ach ja, na das ist natürlich. Na dann lasse ich das mal mit der Verführung. Ich gehe mal an die ran, die immer Bibel gelesen haben. So wird es nicht kommen. Also, eine wichtige Geschichte, die wir, denke ich, daraus erkennen können, dass die Wiederherstellung der Gemeinde eben nicht eine Modeerscheinung ist oder jetzt wieder ein neues Modell, weil anderes nicht funktioniert hat, sondern es ist die Erfüllung von Gottes Heilsplan. Die Wiederherstellung der Gemeinde ist die Erfüllung von Gottes Heilsplan. Und deswegen sind wir so ergriffen und so eifrig dafür. Und deswegen haben wir alle, und das ist wirklich ein Vorrecht, das sagen zu können, haben wir alle, die zu Zwickau gehören zum Beispiel, haben unser Leben hingegeben dafür, um an der Wiederherstellung für den Heilsplan Gottes ein Teil zu sein. Das ist alles. Das ist das, was wir sein wollen. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Also jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und möchte mit euch aus dem Wort Gottes her beleuchten, dass es eben, wenn wir von Wiederherstellung der Gemeinde reden, dann reden wir, dann ist das ja schon in dem Satz in sich ausgedrückt, also gibt es Gemeinde. Es wird am Ende der Zeit eine wirkliche funktionierende Gemeinde geben und keine autonomen Gruppen. Keine autonomen Gruppen, die irgendwie frei im Land hin und her schweben und nirgendwo untergeordnet sind und so weiter. Die Gemeinde, die wirklich unter dem Herrn steht. Die Gemeinde, die, wie es der Plan von Jesus war, wie er sie ins Leben gerufen hat. Also glaube ich, dass wir damit übereinstimmen können, dass Jesus sagt, den Schutz, die Versorgung, all diese Dinge, die wir als Gläubige brauchen, die haben wir in einer Gemeinde. In einer Gemeinde habe ich jetzt noch nicht ausgedrückt, und dass ob die gekennzeichnet ist mit vielen Leuten. Also Gemeinde kennzeichnet sich nicht dadurch, wie viele Leute das sind. Gemeinde kennzeichnet sich nicht dadurch, in welchem Gebäude sie sich versammeln. Gemeinde kennzeichnet sich dadurch, dass sie übereinstimmt mit den Dingen, ja, diese Eckpfeiler, die ich genannt habe, das ist das, was wir tun. Und als nächstes, jetzt wenn ich tiefer einsteige in die Ortsgemeinde, so wie die Bibel sagt, wie sie strukturiert ist, wie Gott dafür gesorgt hat, sehr weise, wie Aufsicht, wie Hilfe und wie sich alles zusammenbaut an dem Leib, wo die Glieder zusammengefügt werden, dass der Leib funktioniert. Der Leib Christi, das ist kein Spastiker. Der Leib Christi, das ist etwas, was funktioniert. Wenn wir uns dort einordnen,
Wenn wir aber alle in unserem Eigenwillen, in unserem Eigensinn und in unserem Stolz, wir wollen dann eben alle Haupt sein, dann haben wir irgendwie so eine Krage mit mehreren irgendwie so.
Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt.
Weil es gibt Dinge, die können gar nicht geschehen ohne Gemeinde. Es gibt Dinge, die das Wort Gottes sagt, wie wir zum Beispiel Probleme lösen sollen, die gar nicht gehen, wenn es keine Gemeinde gibt. Wenn es für dich keine Gemeinde gibt, wo du hingehörst. Ich möchte jetzt nicht, dass einer jetzt sagt, ja, momentan, ich bin jetzt in einer komischen Situation, ich habe jetzt so keine Gemeinde. Dass diese Situationen, die es jetzt gibt, wo du sagst, momentan weiß ich nicht, wie es mit mir ist und wo wir hingehören. Das können so Bausteine sein, wo Gott etwas wachsen lässt, wo er etwas pflanzt, wo Gott dir etwas zeigen will. Das will ich jetzt niemand jetzt irgendwie einen Druck auflegen, zu sagen, oh, jetzt bin ich ja völlig falsch. Die Sache ist, wenn in deinem Herz du mit der Lehre des Wort Gottes übereinstimmst, sagst, dort will ich hin. Das strebe ich an. Da will ich gucken, wo sich was ergibt. Dort will ich beten, dort will ich aufmerksam sein, dass Gott mich irgendwo einbauen kann. Darum geht's.